Innovation wird über Technologie realisiert, ne, aber der Wandel wird von Menschen gemacht.
Willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. In dieser Folge begrüßen Timo und ich Pina Schloms, Sustainability Lead und Industrial AI Thought Leader bei Siemens. Gemeinsam tauchen wir tief ein in die Frage, wie digitale Zwillinge, künstliche Intelligenz und generatives Design die industrielle Produktentwicklung verändern und warum jetzt der entscheidende Moment ist, diese Technologien für Nachhaltigkeit zu nutzen und auch, wie das genau geht. Pina erklärt, wie KI längst im Engineering bei Siemens angekommen ist, warum und vor allen Dingen, wie sich die Rolle von IngenieurInnen verändert und wie sich komplexe Designprozesse künftig automatisieren und erweitern lassen. Wir bleiben dabei logistiknah und sprechen über ein konkretes Praxisbeispiel, in dem durch KI-gestütztes Design ein Robotergreifer völlig neu gedacht wurde mit 90-95% weniger Gewicht, Kosten und CO2-Fußabdruck. Wir sprechen aber auch über weniger flashige, aber enorm wichtige Einsatzmöglichkeiten von KI, zum Beispiel beim Durchforsten und Übereinanderlegen hunderter verschiedener Regularien. Eine Episode für alle, die inmitten des täglichen AI-Slops in sozialen Netzwerken mal von sinnvollen Einsatzmöglichkeiten von KI hören wollen oder schlicht daran interessiert sind, wie radikal sich industrielle Entwicklungsprozesse gerade verändern und wie man die Stereotypenentwickler Harald und Bernd auf die Reise mitnimmt. Genug gesabbelt, Bühne frei für Pina.
Moin Pina.
Moin zusammen.
Pina, kannst du uns zum Start erklären, wer du bist und was du machst?
Sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Ja, ich darf mich um das Thema Nachhaltigkeit bei Siemens kümmern in einer ganz besonderen Funktion, die nämlich als Querschnittsfunktion zwischen unserem globalen Head Office für Sustainability und den Business Units sitzt und zur Aufgabe hat, die Operationalisierung unserer Nachhaltigkeitsstrategie mit Hilfe von digitalen Werkzeugen zu realisieren. Ja, das heißt, ich schaue mir an, wie digitale Zwillinge natürlich jetzt auch sehr viel getrieben mit KI dabei helfen können, nicht nur überhaupt die Umsetzung unserer Ziele zu realisieren, sondern vor allen Dingen in einer Geschwindigkeit, die auch die Zeitleiste dahinter, die recht ambitioniert ist, einhält.
Das klingt nach einer sehr, sehr großen Aufgabe. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier den Zuhörenden mit Sicherheit nicht erklären, wer Siemens ist, was Siemens macht. Dafür ist das Unternehmen weltweit bekannt. Nichtsdestotrotz, um das nochmal kurz einzuordnen, du hast das gerade so ein bisschen beschrieben, aber deine Rolle nennt sich, ich muss das ablesen, Sustainability Lead and Thought Leader on Industrial AI. Kannst du das mal in diesem gesamten Konzern, weil du hast gerade gesagt, schon Matrix-Funktion, ich bin jetzt selber in einer Matrix-Funktion, allerdings verglichen zu dem Siemens bei einer überschaubaren Anzahl von Mitarbeitenden, auch schon sehr viele mal davon ab, aber das mal bitte auf den Konzern mal runterbrechen. Kannst du das mal machen?
Ja, sehr gern. Und vielleicht, also ja, Siemens kennen viele. Wenn ich mit den Leuten spreche, dann verbinden sie allerdings auch viele so, ah ja, dann machst du die Waschmaschinen. Mhm. Also ja, es gibt auch Waschmaschinen, wo Siemens draufsteht als Logo, ja. Die firmieren aber gar nicht mehr unter unserer Legal Entity, unter dem Konzernhead. Mhm. Und vielleicht deshalb nur so ein bisschen zur aktuellen Aufstellung. Also wir haben mehrere große Geschäftseinheiten, dazu zählen die Medizintechnikbranche mit den Healthineers, die Mobility, Siemens Mobility, die sowas wie die Züge für den ICE macht. Ja, dann haben wir den Smart Infrastructure Bereich, so nennt sich der im Prinzip alles, was sich um Gebäudetechnik und angrenzende Infrastruktur bewegt, ja, auch den digitalen Teil, ja, den digitalen Zwilling eines Gebäudes. Mhm. Und dann den Bereich, der sich Digital Industries nennt, der sich dann nochmal in verschiedene Bereiche untergliedert. Und einer dieser Bereiche ist der Softwarebereich. Und das ist vielen gar nicht so bewusst, dass Siemens tatsächlich auch Marktführer im Bereich Industrie-Software ist. Mhm. Ja. Und genau da bin ich verortet und genau wie du es gesagt hast, in einer Querschnittsfunktion. Das heißt, wir erstellen die Software, die auch von unseren restlichen Einheiten eingesetzt wird, um Produkte zu entwickeln, zu designen, engineeren, die Produktionslinien auszulegen, die Produktion zu steuern, aber dann auch Lieferketten zu managen, ja, und zu optimieren. Also das ist so die die Breite der Wertschöpfung, die unsere Industriesoftware dort abdeckt. Und da bin ich dann verantwortlich dazu, zu schauen, okay, wie kann denn ja ein digitaler Werkzeugkasten eingesetzt werden, um auch Nachhaltigkeit nicht nur abzubilden, ja, dass wir es nicht nur quantifizieren können, was natürlich erstmal auch der erste Schritt sein muss, ja, dass wir dafür planen können, aber dass wir es vor allen Dingen auch simulieren und dann optimieren können, ja, in diesen drei großen Bereichen: Produkt, Produktion, Lieferkette.
Sehr schön.
Ich hoffe, das hat noch ein bisschen mehr Kontext für das große Bild gegeben.
Das hat es. Und ja, wir wollen heute mit dir über die großen Themen sprechen, die gerade durchs Dorf getrieben werden. Soll heißen AI, digitaler Zwilling, Produktdesign in dem Kontext. Deswegen stelle ich mal erstmal ganz zu Anfang eine ganz, ganz, ganz große Frage. Weil viele der Themen sind jetzt alle nicht super neu. Nichtsdestotrotz die Frage dahinter: Warum ist denn jetzt gerade genau der richtige Moment, um über digitale Zwillinge und AI im Kontext von Nachhaltigkeit zu sprechen?
Der Moment ist deshalb da, weil wir sehen, und das ist jetzt weniger was Nachhaltigkeitsspezifisches, aber wenn wir allgemein in die deutsche Industrie gucken, wir stagnieren ja leider seit einigen Jahren, ja. Und das ist im Bereich der Nachhaltigkeit, das brauche ich euch nicht erklären, aber ist das ein wir haben hier einen Richter in der Zeit, ja, der nicht industriellen Zyklen folgt, sondern die Zeitskalen, die Klimaerwärmung nimmt, ja, und die Veränderungen, die wir dort aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen verstehen, was da auf uns zukommt, da rennt uns einfach die Zeit davon. So, und die Herausforderung, die Aufgabe zu bewältigen, die Transformation zu realisieren, ja, und da rede ich nicht nur von der Reduktion unseres negativen Impacts, sondern eben auch im gleichen Zug die Maximierung unseres positiven Beitrags. Ja, und das ist, glaube ich, auch noch eine Perspektive, die recht neu ist in der Industrie. Ja, also was liefern die Produkte, die Technologien, das, was ich anbiete, auch einen positiven Beitrag? Wir haben einfach nicht mehr die Zeit, uns nicht mit KI zu beschäftigen in dem Kontext, weil mit den traditionellen Bordmitteln sind wir so ein bisschen evolutionär vorangekommen, ja, aber definitiv nicht in der Schrittgeschwindigkeit und der Schrittgröße, wie wir es brauchen, um auf unsere 2030 und 2050 Ziele zu kommen.
Das heißt, wir reden tatsächlich über eine Verbesserung der Geschwindigkeit in der Entwicklung, und das verbunden dann eben aber auch mit Nachhaltigkeitszielen. Und das ist auch so ein Stück weit, was du dir mit auf die Fahne geschrieben hast. Darüber werden wir gleich expliziter reden. Ich möchte aber nochmal allgemeiner auf das Produktdesign als solches kommen. Und Produktdesign kann jetzt auch von bis alles bedeuten. Und ich weiß, was ihr herstellt. Ich weiß auch, was viele andere Firmen halt herstellen. Am Anfang steht halt immer dieses Produktdesign. Wie läuft denn überhaupt ein generelles Produktdesign ab, jetzt ohne die großen Themen AI und digitaler Zwilling? Also wie ist so die klassische Welt? Und darauf aufbauen werden wir dann gleich fragen, wie sieht denn die neue Welt aus?
Ja, wobei ich sagen muss, also da gibt es, glaube ich, auch durchaus starke Veränderungen. Ja? Also in dem Sinne, wie jetzt, natürlich können wir uns anschauen, wie ein klassischer Produktentstehungsprozess aussieht. Ja, der geht von, ich habe eine Idee, hinzu, was ist denn eigentlich das Ziel, was ist der Mehrwert, den mein Produkt, wenn es dann zum Leben erweckt ist, erzielen soll. Und dann gehe ich schrittweise durch, dass ich mir erstmal die Funktionalitäten in der Architektur bestimme, ein Modell erstelle, das dann in eine von einem architektonischen Rahmen in ein tatsächliches Design und bei Hardware-Produkten dann auch in eine geometrische Form bringe, ja, und den dann die Schleife durchlaufe, dass ich diese Form, das geometrische Modell, das CAD-Modell dann auch validiere, indem ich eine Simulation durchführe, ja, was dann die tatsächlichen realen Bedingungen sein werden und verschiedenen Szenarien, in denen sich das Produkt in der Realität dann ausgesetzt werden wird und darauf dann auch optimieren kann, ja, dass es den Lasten, den Anforderungen dann auch wirklich standhält. Und dann ist natürlich auch je nach Produkt, aber die Benutzungsphase heute auch ein Aspekt, der nicht mehr nur okay, ich bringe das Produkt jetzt in den Markt und dann bin ich als Ingenieur oder als Designer vielleicht raus, weil heute haben wir auch intelligente und vernetzte Produkte. Ja, das heißt, in denen wir auch wir kennen das, denke ich, aus dem privaten Umfeld, bei unseren Autos oder auch bei unseren Smartphones, ja, die durch neue Updates, neue Funktionen, ja, auch da kann ich dann noch in das Produkt und den Nutzen, den Mehrwert, aber auch den Lebenszyklus des Produktes eingreifen und den bestimmen, um dann jetzt auch in unserem Sinne gesprochen, die vielleicht eine nächste Lebensphase eines Produktes gestalten zu können. Ja, also Richtung Zirkularität, Schließen von Kreisläufen oder Zuführung in weitere Lebenskreise.
Darüber werden wir gleich noch expliziter sprechen. Jetzt haben wir so ein bisschen, oder du hast jetzt so ein bisschen erklärt, wie so der klassische Produktionsprozess halt aussieht. Der variiert natürlich auch von Branche zu Branche und von Produkt zu Produkt, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, in diesem gesamten Prozess, wo sind denn da jetzt erstmal, bevor wir gleich über Nachhaltigkeit aussprechen, die Angriffspunkte von AI und dann auch im weiteren Kontext, du hast gerade schon gesagt, Simulation, wie auch immer, des digitalen Zwillings. Wo sind da die Angriffspunkte?
Ja, also grundsätzlich natürlich würde ich mal sagen, dass wir uns vielleicht im ersten Schritt mal wirklich diese drei großen Bereiche, das Produktdesign, Produktion und Lieferkette nacheinander anschauen. Und man muss auch sagen, dass KI jetzt besonders im Engineering auch nichts unbedingt Neues ist. Es war halt in den Vergangenheit ist es sehr stark von Experten genutzt worden, überall da, wo eine hohe Komplexität, eine hohe Varianz an Optimierungskriterien mit einem sehr hohen Abhängigkeitsgeflecht vorhanden ist. Das heißt beispielsweise im Simulationsbereich. Ja, also allein da wird seit Jahrzehnten KI eingesetzt für spezifische Fragestellungen. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist jetzt der Punkt, der sich verändert? Einerseits, dass KI nicht mehr nur einzelne Schritte und spezifische Fragestellungen in einem sehr großen und komplexen Prozess unterstützt, sondern dass es immer mehr auch mehrere Schritte übergreifend übernimmt und unterstützt. Und das heißt, dass es nicht nur so, okay, wie kann ich eine sehr große, komplexe Simulation vielleicht mit noch mehr Kriterien Parametern durchführen in einer kürzeren Zeit, sondern wie kann ich vielleicht einen kompletten Workflow zwischen, ich habe ein Modell, ich habe verschiedene Szenarien der Realität, die ich überprüfen lassen möchte, und diesen kompletten Workflow auch über verschiedene Systeme hinweg komplett orchestrieren und automatisieren. Ja, das ist zum Beispiel etwas, wo wir jetzt stark immer mehr weiter hingehen. Also das ist ein Aspekt, der die Breite der Anwendung von KI in den einzelnen Disziplinen unterstützt und da aber auch etwas, was klassisch sehr häufig noch recht getrennt war, die verschiedenen Engineering-Domänen, also mechanisch, elektrisch, elektronisch, Software, das ist ja häufig auch in verschiedenen Teams organisiert, muss aber natürlich im Endprodukt reibungslos zusammenlaufen. Ja, auch gerade da an solchen Stellen kann KI diese Brücke schlagen. Wie interagiert denn jetzt das physische Produkt mit dem elektrischen System, mit dem Software-System? Und das dann zusammen nicht nur simulieren, sondern eben auch optimieren. Ein Bereich, den ich super spannend finde, wo wir auch dran arbeiten, ist zum Beispiel auch das ganze Thema, okay, wie können wir jetzt neue Fragestellungen in einen klassischen Produktentstehungsprozess einbringen und auch demokratisieren über KI? Und hier, da spreche ich dann auch Richtung, das kann Richtung Nachhaltigkeit sein, aber es kann auch Richtung andere Fragestellungen gehen, die einfach neu sind, und den klassischen Engineering-Teams irgendwie geholfen werden muss, sie in ihrer Arbeit, in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen, ohne dass sie halt ausgebremst werden. Ja, weil natürlich wollen wir auch alle gleichzeitig in Time-to-Market optimieren. Das heißt, wenn ich es runterbrechen sollte in der Nutshell, ist es überall da, wo wir eine Zunahme an Komplexität haben, und wir uns nicht einschränken wollen in den Möglichkeiten der Evaluierung und wir Brücken schlagen müssen zwischen Domänen und Systemen und wir natürlich auch Zeitersparnisse generieren wollen.
Das klingt für mich so ein Stück weit nach einem verbindenden Element, ein systemisch denkendes, ich weiß jetzt nicht, ob Element das richtige Wort ist in dem Kontext, aber zumindest ein verbindendes Element auch über die einzelnen Disziplinen halt hinaus, die du gerade genannt hast. Ich bin jetzt selber Ingenieur, ich bin Wirtschaftsingenieur, muss ich dazu sagen, aber ich bin selber Ingenieur und habe auch designt. Gleich Klammer auf für alle Zuhörenden, ich bin ultra schlechter Ingenieur, aber egal, lassen wir das mal kurz stehen. Ich weiß aber selber aus meiner Studienzeit, dass einige Themen nicht behandelt worden sind beim Produktdesign, insbesondere Nachhaltigkeitsthemen. Das heißt.
Das liegt aber an deinem Alter, Timo.
Das ist vollkommen richtig, darauf will ich ja jetzt hinaus.
Das hat sich geändert.
Das ist heute vollkommen richtig und darauf will ich jetzt sehr gute Überleitung, Moritz, weil das wäre meine Frage. Weil ich bin ein sehr alter Ingenieur und entstamme einer Generation von Ingenieuren, die ebenfalls das nicht an Universitäten halt gelehrt bekommen haben. Und ich denke mal, das ist in den letzten Jahren dazugekommen. Nichtsdestotrotz ist die Vielzahl der Menschen da draußen, die Konstrukteure und Ingenieure, auch in meinem Alter beziehungsweise älter, das heißt, die haben diese Themen nicht gelernt. Ist das etwas, was wirklich auch den Menschen hilft und wie wird das wahrgenommen bei den Leuten, die das halt nicht von der Pike auf gelernt haben, jetzt gerade an den Universitäten und Fachhochschulen dieser Welt, dass dieses Thema, was ja noch eine zusätzliche Komplexitätsstufe halt bietet, dann über KI-Modelle und da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie das wirklich in der Praxis aussieht. Aber was mich jetzt interessiert, wie wird das so wahrgenommen in der Ingenieurs- und Konstruktionswelt als Hilfestellung und wird das auch dankenswerterweise angenommen, um diese Komplexität ein wenig greifbarer und handhabbarer zu machen?
Ja, also vielleicht erstmal, also ich habe auch Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau studiert, aber war tatsächlich einer der ersten, die an der TU Berlin dann den Sustainable Engineering Fokus wählen konnten. Das heißt, also da in die nächsten Generationen werden da schon deutlich mehr, das direkt von Anfang an nicht nur als Buzzword mitnehmen und vielleicht aus dem privaten Umfeld, sondern konkret auch lernen, welche Relevanz das Thema für industrielle Produkte und ihr Design hat. Zu deiner Frage, wie wird das aufgenommen in den Designteams? Also man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht so, dass die Teams heute da sitzen und darauf warten, dass ein neues Thema kommt, ja, was ja auch nicht mal so leicht verdaulich und ich mache mal ein Web-based Training für 2 Stunden und dann weiß ich, wie der Hase läuft, ja. Da ist es leider ein bisschen zu umfangreich und komplex dafür, dass man das in so ein Format packen könnte. Von daher ist es natürlich die Herausforderung da. Es ist ein Thema, was on top kommt, ja. Und du hast es so schön gesagt, ja, dieses Komplexitätsgeflecht wird dann nochmal wirklich potenziert, weil natürlich ist es auch etwas, was man nicht isoliert betrachten kann. Ja, ich kann nicht erst mein Produkt nur für eine Kerngröße entwickeln und dann schaue ich mir irgendwas anderes an, sondern es ist alles hängt alles voneinander ab und deshalb muss es auch von Anfang an integriert betrachtet werden. Und im Design hat man ja einen unglaublich großen Hebel. Dort werden ja 80% des Umweltfußabdrucks eines Produktes bestimmt. Ja, das heißt, genau da ist es kritisch, dass genau verstanden wird und da eben nicht nur auf einem Bauchgefühl, sondern datengestützt, welche Designentscheidung hat welche Implikationen für den Umweltfußabdruck. So, das ist erstmal das Bild der Herausforderung. Ja. Und da ist in meiner Erfahrung, sind alle super dankbar, wenn sie nicht nur, da sind Unternehmen immer sehr schnell dabei, okay, wir haben jetzt ein Handbuch geschrieben, das ist Eco-Design bei uns, haben wir auch gemacht. Ja, da ist definiert mit nach 13 Kriterien, was wir unter Eco-Design verstehen und das ist genau definiert. Ja, und das kann sich mal natürlich dann neben den Laptop legen, aber dann weiß ich ja noch lange nicht, wie ich denn jetzt das Bauteil, das Produkt, für das ich verantwortlich bin, tatsächlich auf diese Kriterien auslege und optimiere, während ich gleichzeitig es optimieren soll auf Kosten, ja, auf die Performance, auf die Qualität, auf die Kundenwünsche, auf vielleicht regulatorische Anforderungen unter dieses Feld. Und da sind die Teams, also die Resonanz ist in der Regel unglaublich dankbar, dass es eine Unterstützung gibt, die einfach in der alltäglichen Arbeit, in der alltäglichen Entscheidungsfindung hilft. Ja, die Menschen wollen das ja unterstützen. Ja, viele sind auch von dem Thema überzeugt. Aber es ist so eine, wir müssen ein bisschen die Brücke schlagen zwischen Ambition und tatsächlicher Umsetzung in einem Rahmen, der auch die Zeitschiene unterstützt, ja, die die Teams haben. Weil natürlich werden die Ziele auch für die Zeit, okay, bis eine neue Produktgeneration auf den Markt gebracht werden muss, immer kürzer gesteckt. Wenn man dann kommt mit so einem leichten kleinen Thema wie jetzt die Seite mal für Nachhaltigkeit und Zirkularität, das da rein zu integrieren, während man gleichzeitig für all die anderen Kriterien optimiert. Also absolut, es wird als Unterstützung gesehen, um ein komplexes Thema in die Teams zu bekommen.
Kannst du mal versuchen, uns das und für die Zuhörenden natürlich auch greifbarer zu machen, was das genau bedeutet? Wir kennen, also ja, selbst meine Eltern kennen jetzt LLMs und ein Chatmodul, so, aber das ist ja nicht das, was jetzt, nehme ich zumindest an, KI im Produktentstehungsprozess bedeutet. Was sind denn so konkrete Tools oder wie, in welcher Form wird das wo eingebaut in den Prozess?
Ja, sehr gern. Also vielleicht fangen wir direkt einfach mal ganz vorne im Produktentstehungsprozess an. Ja, also als erstes muss ich mir überlegen, was sind eigentlich die Anforderungen, die mein Produkt auch erfüllen muss. Nicht nur von was kundenseitig vielleicht kommt, sondern vielleicht schauen wir uns mal den Bereich Regulatorik an. Wir wissen alle, im Nachhaltigkeitskontext gibt es da einen Tsunami an Regularien, der die Unternehmen einherfällt. Ja, also so ein Größenordnung auch nur mal für die Zuhörenden. Das ist so in 3.000 bis 5.000 verschiedene Regularien bei einem international agierenden Industrieunternehmen, die da einschlägig sind. Und da können wir uns überlegen, das ist natürlich eine Herausforderung. Wie würde man das klassisch lösen? Es würden sich Experten hinsetzen, die allein identifizieren, welche von diesen Regularien sind denn für uns überhaupt als Unternehmen relevant, für welche Produkte, in welchen Märkten. Ja, dann müssen diese hunderte, tausende Seiten von Rechtstext durchgelesen werden, übersetzt werden in Anforderungen, ja, und dann eingespeist werden in den Produktentstehungsprozess. Allein wenn wir diesen Bereich anschauen, da kann KI an unglaublich vielen Stellen helfen. Allein in dem Schritt überhaupt zu screenen, den Regularienmarkt zu monitoren, was sind denn Regularien, die heute schon einschlägig sind oder vielleicht auch gerade in der Entwicklung sind, identifizieren, welche davon sind für uns als Unternehmen relevant, das dann runterbrechen, welche Produkte aus welchem Portfoliobereich betrifft das und das dann auch dann übersetzen, ja wirklich den Regularien, den Rechtstext einlesen und extrahieren in Anforderungen, ja, mit denen Produktentwicklungsteams auch arbeiten können. Allein das ist eine riesige Unterstützung und Brücke, die uns auch unglaublich hilft, weil es natürlich sonst auch eine Brücke zwischen verschiedenen Disziplinen ist. Ja, dieses Monitoren des Marktes und Lesen der Texte haben eher Leute vorher mit juristischem Hintergrund gemacht. Das muss aber dann natürlich auch übersetzt werden. Am Ende sind es die Entwicklungsteams, die verstehen müssen, was von meinem Produkt ist denn wie betroffen und was muss ich denn genau tun, um diesen Regularien gerecht zu werden, um konform zu sein. Und diese Schritte allein können an jedem von diesen Schritten kann KI unterstützen. Ja, dieses Übersetzen kann komplett automatisiert werden. Ja, dass hier welche von diesen Anforderungen sind jetzt für welche Produktfamilie relevant, kann komplett automatisiert werden. Auch etwas, so ein Punkt, der natürlich sehr und hilfreich ist, gerade im Kontext von Nachhaltigkeit, da gibt es super viele verschiedene Regularien, auch länderspezifisch, aber manche fragen sehr häufig nach den gleichen Datenpunkten, CO2-Fußabdruck beispielsweise. So, nur weil da jetzt in 5, 6, 7 verschiedenen Regularien gefragt ist, will ich ihn ja nicht 5, 6, 7 Mal erheben. Also auch so eine Synergien und Überlappungen zu identifizieren, hilft es ungemein. Wenn eine Änderung anfällt, ja, eine Regularie ändert sich, dann zu identifizieren, okay, was jetzt aus den 350 Seiten hat sich denn jetzt genau geändert, übersetzt sich in welche Anforderungen von welches Produkt ist von dieser Anforderung betroffen und wer in meinen Entwicklungsteams muss jetzt genau was tun. Ja, also das ist ja immer eine lange Kette, die heute häufig über verschiedenste Teams mit Anfragen und dann gibt es einen sehr langen Prozess und eine Bürokratie, die durchlaufen wird, um allein diesen Teil abzubilden.
Und wie ist das jetzt? Hast du über die Zusammenfassung von Regulatorik halt gesprochen, dass KI da unterstützen kann? Und wie ist das im Produkt Entstehungskontext im Sinne von Ideenentwicklung? Also ich weiß selber nochmal, ich muss darauf umreiten, ich bin sehr alter Wirtschaftsingenieur, aber ich habe natürlich, wenn ich Sachen designt habe, darauf zurückgegriffen, was ich gelehrt bekommen habe, was ich wusste. Das heißt, es gibt einen großen Bereich, den ich nicht kannte, den habe ich gar nicht mir denken können. Ne? Auf Materialkundeebene sage ich jetzt einfach mal, ich kannte mich mit Stahl, mit Aluminium und dergleichen halt aus und mit Holz beispielsweise nicht. Wie kann uns da KI unterstützen, auch ein Stück weit einen Anstoß zu geben, über andere Sachen nachzudenken, wie zum Beispiel andere Materialien?
Oh ja, auch ein riesengroßes und spannendes Thema. Allein da, wenn wir uns dann anschauen, okay, wir nehmen jetzt mal an, okay, eine dieser Regularien sagt, okay, wir sollen den vielleicht die Zirkularität optimieren und den Fußabdruck minimieren und den Einsatz von Sekundärstoffen. So, dann ist ja erstmal die Frage, gut, was habe ich denn an Materialien zur Auswahl, ne, die nicht nur diese Kriterien erfüllen, ja, vielleicht einen minimalen Fußabdruck haben und eine Rezyklierbarkeit von einer Rate von X, sondern gleichzeitig auch die technischen, physikalischen Anforderungen erfüllen, die es aus dem klassischen Engineering erfüllen muss für dieses spezifische Produkt. Ja, da ist auch wieder ein Problem mit einer Vielzahl von Kriterien, die super geeignet ist für eine KI-Unterstützung. Ja, das heißt, was mache ich? Ich kann als Design-Ingenieurin heute hingehen und sagen, hier, das sind meine Anforderungen. Ja? Und die können sowohl technischer als auch nachhaltiger oder Eco-Design, Natur sein. Genauso kann ich sagen, gib mir die Option, die maximal einen Kostenfaktor von X haben. Oder auch eine Verfügbarkeit. Ja? Das ist ja gerade, wenn wir in Richtung auch biobasierte oder renewable Werkstoffe schauen, da gibt es ja schon tolle Angebote am Markt, aber da ist ja auch noch die Frage, okay, wenn ich das jetzt quer über mein Portfolio ausrolle, ist das denn dann überhaupt verfügbar in den Mengen, in denen ich es brauche, in den Zeithorizonten, die ich brauche? Also das sind sehr differenzierte und mehrstufige Fragestellungen, die ich aber einem KI-gestützten Design-Software wunderbar fragen kann. Also, was bedeutet das konkret? Ich bewege mich beispielsweise in meiner Architekturumgebung, kann genauso in der 3D-Umgebung, einer CAD-Umgebung sein und bin jetzt an dem Punkt, ich möchte ein Material zuweisen. So, dann kann ich jetzt der Software mitgeben, das sind alles die Kriterien, die erfüllen soll. Maximiere bitte Umweltkriterien, minimiere den Fußabdruck, aber erfülle alle technischen Parameter. So, dann ist im Hintergrund, durchforstet es dann alle Werkstoffdatenbanken, die dann auch zum Beispiel Datensätze von Werkstofflieferanten hinterlegt haben, die das dort bereitstellen, sagen hier, wir haben die und die Materialien in der und der Güte, die sind so verfügbar, dann können dann dahinter im Hintergrund, ja, auch sowas wie Sourcing-Plattformen angezapft werden, ja, wo man dann auch so eine Demand-and-Supply-Bewegung beobachten kann, ja. Also für bestimmte Materialien, ja, über die letzten x Jahre sehen wir eine Nachfrage vorne. Ja, die steigt so und der Supply steigt so. So, und wenn wir das jetzt weiter extrapolieren mit den Anbietern, die es am Markt gibt und wie die wachsen und neuen Anbietern, die kommen, können wir dir sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von x, dass du den biobasierten Kunststoff auch in der Qualität und in dem Preis für die nächsten x Jahre in dem und dem Volumen beziehen kannst. Also das ist auch da wieder, jetzt habe ich eine lange Schleife gemacht, aber nebenher ja auch eine ganz neue Disziplin mit einbezogen, ja, also sowas wie ein strategischer Einkauf. Sonst wäre das etwas, wo dann die Engineering-Kollegen an bestimmten Milestone im Produktentstehungsprozess, wenn es Richtung Awarding geht, ja, mit den Kollegen zusammenarbeiten würden. Die würden dann die ganze Kostenkalkulation machen, in die Supplier-Base gehen, ja, ein Scouting machen und. Diese Schleifen kann ich jetzt viel enger drehen. Mhm. Ja, und ich kann viel mehr verschiedene Fragestellungen in einem Schritt evaluieren lassen. Und ihr seht schon, ich kann Disziplinen bündeln, ich kann verschiedene Perspektiven auf ein und das gleiche Produkt, ein auf die gleiche Fragestellung, aber mit verschiedensten Kriterien beantworten. Und jetzt haben wir auch nur darüber geredet, uns Materialien anzuschauen und nur die Fragestellung, welches Material verwende ich denn wo? Ja, das können wir jetzt weiterspielen Richtung Produktionsverfahren, wo denn eingekauft, wo denn gefertigt wird. Und dann ist noch immer noch der spannendste Punkt für mich ist tatsächlich, wenn wir da rangehen, dass wir auch mal 3 Schritte zurückgehen, ja, und uns nicht nur um, ich habe eine bestehende Geometrie und ich kümmere mich jetzt darum, vielleicht zu optimieren über eine smartere Werkstoffauswahl, sondern 3 Schritte zurückzugehen und jetzt wirklich mal vom First Principles zu denken. Ich habe vielleicht einen Design Space, den ich vorgebe. Und ich habe rein die Anforderungen, die ich vorgebe. Und das einem generativen Design-Maschinerie mitzugeben. Und das ist heute auch schon möglich, dass ich hier mitgebe, hier, das ist der Designrahmen, sowohl geometrisch, aber eben auch aus den Kosten-, Nachhaltigkeits-, technischen Anforderungen. Und dann generiert eine KI-gestützte Engineering-Software ein komplett neues Produkt. Und das kommt dann zu dem Punkt, was du gerade sagtest. Wir bauen natürlich in der Regel in dem Ansatz, wie wir auch neue Produkte angehen, auf das, auf was wir halt schon kennen. Ja, und was wir gelernt haben, wie wir diese Arten von Problemstellungen angehen und lösen. So, wir sind natürlich aber heute in einer Möglichkeit, und das nennt man so eine Imitation Learning. Und mit dem Ansatz, den so eine generative Design-Software nutzt, ja, es ist mehr auf einem Explorationsbasis. Mhm. Also geht dann auf verschiedenste Zyklen, tausende Zyklen durch und probiert halt aus. Mhm. Ja, was sind denn Geometrien, Auswahl an Materialien, funktionale Struktur, Architekturen, die diese Anforderungen bedienen? Ja, und das kommt da auf Ideen, auf die wir bestimmt nie gekommen wären.
Timo wird schon unruhig jetzt, der will endlich ein Beispiel hören, aber ich muss da noch eine Metafrage reinschieben, weil wenn ich jetzt in Klischees denke, und ich kenne auch Entwicklungsabteilungen, natürlich nicht von Siemens, aber von anderen Unternehmen, die viele Klischees ja bedienen, ne? Da sitzen Harald und Bernd nebeneinander und designen ihre Sachen, so wie sie es immer gemacht haben, sind ja ausgelastet, machen auch gute Sachen, machen Dinge, weil sie möglich sind. Ja, von innen beschichten, natürlich, geht ja, machen wir. So, und jetzt kommt die Pina von Corporate und sagt dann, hier, wir machen jetzt auch KI und wir machen auch Nachhaltigkeit. Und das sind ja schon mal Buzzwörter wenn man da mal drüber redet, stellt man auch fest, schon auch schwierig, ohne Anglizismen zu arbeiten. Also, wie rollt man denn sowas aus in so ein klassisches Entwicklungsteam? In Schritten, weil es ja ganz viel Überzeugungsarbeit, würde ich annehmen, Change Management, auch wenn es nachher hilft, aber das, was du jetzt zuletzt erzählt hast, die Exploration, das ist ja schon relativ futuristisch und weit weg von dem, was Menschen eigentlich gewohnt sind in den Teams. Also wie kommst du da an und wie machst du das?
Also absolut, ja, es ist ein, wenn ich immer so versuche runterzubrechen, ist Innovation wird über Technologie realisiert, ne, aber der Wandel wird von Menschen gemacht. Ja, also der Change, wie du es gerade auch genannt hast. Und es ist in vielen Fällen, das dürfen wir auch nicht unterschätzen, die Menschen sind auch neugierig. Mhm. Und man kann an sehr vielen Punkten auch einfach Begeisterung erzeugen, weil wenn sie erstmal sehen, was dann möglich ist. Und es ist ja immer noch das, was dort kreiert wird, sehr stark von den KonstrukteurInnen geformt und geschaffen. Die Werkzeugmaschinerie ist jetzt halt deutlich mächtiger, ja, und es erlaubt ihnen auch viel größeren Design Space, ja, auszunutzen und zu exploren. So, wie gehen wir da grundsätzlich vor? Also wir haben wir haben ein zentrales AI-Lab, wo Experten, aber aus den verschiedensten Domänen, nicht nur jetzt reine KI und Data Science-Experten aus den verschiedenen Einheiten zusammenarbeiten, sondern eben auch klassische Ingenieure, KonstrukteurInnen, genauso wie aus dem Operations oder anderen Bereichen, die dann gemeinsam solche nicht nur Pilotprojekte machen, sondern auch mit einer ganzen Abteilung, mit einem ganzen Bereich das Thema in die Skalierung führen. Es gibt ein Team, was davon super begeistert ist, was das mitnimmt und in ihrem Bereich auch mal vorprescht. Und es ist ganz ehrlich häufig auch einfach ein Thema von mal sehen, wie das wirklich von einem Buzzword, was in jedem Medienoutlet und aus jeder C-Level-Interview fällt, mal okay, was hat das jetzt wirklich für eine Relevanz und wie kann es denn mir in meiner Arbeit helfen? Das muss man für die Menschen greifbar machen. Und da hilft es einfach, Beispiele zu haben. Und wenn das die Nachbarabteilung ist, also es gibt dann die Frontrunner, genauso wie in der Innovationskurve, es gibt die es als erstes in die Hand nehmen und mal umsetzen und dann zeigen, hey, so geht's und so funktioniert's. Und das zieht dann den Rest nicht nur einer Abteilung, sondern einer ganzen Organisation nach. Also es ist viel Learning by Doing. Also es braucht, wenn ihr mich fragt, absolut diesen Management-Backing. Wir geben euch auch die Unterstützung und nicht nur in Systemen, sondern auch in dem, was gebraucht wird, um es zu übersetzen. Wie setze ich es denn wirklich an welcher Stelle ein und wo ist es auch in einem Sweet Spot? Wo kann die Technologie wirklich einen signifikanten Mehrwert schaffen in den konkreten Abläufen, Prozessen, Herausforderungen, die in den einzelnen Abteilungen bestehen? Ja, und dann wird es auch angenommen. Punkt.
So. Jetzt haben wir in die erste Hälfte, sage ich jetzt mal, unseres Interviews hier mit dir, darauf verwendet, auch so ein bisschen die Theorie zu beschreiben, wo kann es eingesetzt werden in den Prozessen. Jetzt müssen wir, und ich denke mal, unsere Zuhörenden würden das auch sehr, sehr gerne wissen, auch ein bisschen in die Praxis eintauchen. Kannst du uns denn ein Beispiel aus Siemens Arbeit halt nennen, wo ihr auch schon echte CO2- und Materialeinsparungen aufgrund der ganzen beschriebenen Tätigkeiten und Hilfestellung von KI und digitalen Zwillingen erwirken konntet?
Also wir haben da viele, aber ich nehme mal eins, was, denke ich, für viele sehr in doppeltem Sinne greifbar ist, weil es um den Greifer eines Industrieroboters geht. Also etwas, was wahrscheinlich in jeder industriellen Fabrik heute steht. Im Prinzip hat eine einfache Aufgabe, ein Roboterarm, der am Ende einen Greifer hat, der Teile von A nach B hebt. So, was haben wir gemacht? Wir haben uns mal angeschaut, okay, diese Roboter an sich können ja unglaublich groß werden, je nachdem, wie groß das ist, was sie bewegen sollen. Und dann haben wir uns mal angeschaut, was bestimmt eigentlich diese Größe und was bestimmt denn den Fußabdruck dieses Roboters, und zwar nicht nur im Design, sondern vor allen Dingen auch in seinem Betrieb. Und da haben wir gesehen, okay, das, was einen großen Teil dazu beiträgt, ist tatsächlich der Greifer selber. Also das, was am Ende des Arms dazu da ist, wirklich Teile zu greifen. Und haben diesen Greifer mal komplett neu designt. Und da sind wir genau so vorgegangen, wie ich es auch vorhin beschrieben habe, dass wir der generativen Design-Software einfach gesagt haben, hier, das ist der geometrische Raum, der zur Verfügung steht. Weil wir natürlich auch in der Linienplanung haben, okay, es gibt so und so bestimmten Platz und der Roboterarm braucht ja auch, so hat bestimmte Angriffspunkte, wo der Arm dann ansetzen muss. Dann sagt er, okay, der Arm ist ausgelegt, die und die Lasten zu tragen. Es sind Umgebungsparameter, die eingehalten werden müssen. So, jetzt optimiere mal auf den Umweltfußabdruck. Und zwar nicht nur von dem Greifer selber, sondern von dem Gesamtsystem des Roboters. Und optimiere gleichzeitig die Kosten. So, das ist erstmal der Outset an Optimierung, mit der gestartet wurde. Ja, und dann ist die Software losgegangen im Prinzip und hat Tausende an Designs extrapoliert und ist am Ende in einem Design gelandet, was eine sehr biometrische Form hat. Ja? Also so etwas, sieht ein bisschen aus wie so ein Skelett, was viel leichter ist Ja, und wenn ich sage viel leichter, dann rede ich von einer Größenordnung von 90% allein Gewichtsreduktion. Es ist eine Form, die dann nicht nur, die dann nicht mehr klassisch, sag ich mal, gefertigt wird, sondern 3D gedruckt wird. Aber durch die Erzielung dieser Gewichtsreduktion, ja, haben wir eine Einsparung der, des Fußabdrucks natürlich an der, des Designs selber, dieses Greifers selber in der gleichen Größenordnung. Wir können aber zusätzlich erzielen, dass der, der Fußabdruck des Energieverbrauchs des Roboters im Betrieb ebenfalls signifikant gesenkt werden kann, weil der, der, das Ende des Arms ja nicht mehr so schwer ist. Ja, das heißt, es braucht allein einfach nicht mehr so viel Strom und Energie, um diesen Arm zu bewegen im Betrieb. Mhm. Ja, und gleichzeitig konnten wir den Roboter auch eine Größe kleiner machen, weil eben der, der Raum- und Platzbedarf durch diesen Greifer nicht mehr so groß ist. Also das sind so Ripple-Down-Effekte, die erzielt werden können, wenn man eben das Gesamtsystem versteht. Ja, und das ist auch ein Aspekt, den ich sagen würde, der immer mehr Relevanz gewinnt. Ja, also dieses nicht nur das Produkt verstehen und seinen Lebenszyklus, sondern das System und das System von System, aber auch dieser eine Roboter ist natürlich Teil einer Linie, mhm, ja, die Teil einer Fabrik ist. Also wie, was ist das Gesamtsystem, ja, also Systems of Systems Perspektive einzunehmen und den Lebenszyklus dieses Systems und darüber dann zu verstehen, okay, wo sind denn die größten Hebel, die ich in Richtung Nachhaltigkeit genauso in Richtung Performance, in Richtung Kosten nehmen kann. Und dann kann man eben auch Synergieeffekte zwischen diesen Optimierungskriterien heben. Es ist natürlich komplex, das überhaupt erstmal alles in Zusammenhang zu setzen, hm, und abbilden zu können. Aber wenn man das kann, dann sind da eben Potenziale zu heben, die eben über 90% nicht nur Kosteneinsparung in diesem Fall, sondern eben auch über, wir sind so in der Größenrichtung 95% Einsparung der, des Umweltfußabdrucks gehen.
Und wo spielt in dem Beispiel jetzt KI genau die Stärke aus? Wir können, also wenn ich überlege, das ist nämlich was, was ich im Studium noch gelernt habe, Bionik, dass also die Natur die besten Vorlagen hat. Ist es quasi das Ergebnis, was, was Ingenieur Timo auch in 40 Jahren sich gar nicht hätte ausdenken können und da ist der, quasi der Vorteil? Oder ist der Vorteil, also beides, dass es einfach viel, viel, viel schneller geht, als Timo da hingekommen wäre?
Beides. Mhm. Und ich würde sogar noch, noch eine Dimension dazugeben. Also, erster Punkt, den du gesagt hast, ist Zeit. Hätten menschliche Ingenieure auf die gleiche Ergebnis kommen können? Vielleicht. Ist eine Frage, wie viele hätten wir daran setzen müssen? Ja, weil da auch verschiedene Erfahrungen, Disziplinen zusammenkommen müssen. Also nicht nur Produktdesigner, sondern jemand, der auch die, das System einer Produktionslinie versteht und deren Lebenszyklus. Also dass da hätten auch ein ganzes Team zusammensitzen müssen. Also man hat viel mehr Köpfe, die über wahrscheinlich über deutlich längere Zeit sich damit befasst hätten müssen. Und selbst dann hätten wir den limitierenden Faktor gehabt, dass sie aus der, auf der Basis von dem, was ihnen eben bekannt ist, aufsetzen, mhm, um eine Lösung zu finden. Und wir sind halt auch gerade in, ja, nicht nur der industriellen Entwicklung, was, was Technologien, was Fertigungstechnologien, aber vor allen Dingen auch was Werkstoffentwicklung. Ja, also Material Science ist ein Bereich, der sich gerade so schnell entwickelt, dass da, sag ich mal, parat zu haben, was sind denn die, die neuesten Materialien, die uns überhaupt zur Verfügung stehen. Und auch im nächsten Schritt, es gibt unglaublich viele Unternehmen, die heute auch daran arbeiten, mit der Möglichkeit, wir können uns die Materialien, die wir brauchen, auch selber erschaffen. Ja, also dann auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, die Materialkompositionen komplett neu entwickeln für eine spezifische Anwendung. Und das geht natürlich über die eigenen Unternehmenssystemgrenzen hinweg. Ja, das ist dann wirklich ein Ökosystem, was dort zusammenkommt. Aber diese Zusammenspiel von Disziplinen in einer Zeit, was dann auch eine technologische Machbarkeit hat und auch in der Umsetzung, also in der das, wo es das physische Produkt in der Realität lebt, den Anforderungen nicht nur standhält, sondern nicht nur survived, sondern auch thrived. Das ist einfach ein Möglichkeitsraum, der in der Größe, Komplexität und vor allen Dingen nicht in der Zeit ohne KI realisierbar wäre.
Wo sind denn aktuell die Hürden noch in diesem gesamten Prozess in Verbindung mit AI und dem digitalen Zwilling? Auch bei euch im Unternehmen, gibt es dort noch Hürden, die zu nehmen sind im Bereich von Change Management mit den Leuten, mit den Mitarbeitenden, mit den Ingenieuren und Konstrukteuren? Oder gibt es auch Bereiche, wo das aktuell noch keinen Sinn macht, weil es halt einfach weil das Design in einem speziellen Bereich nicht in der Art und Weise so gemacht werden kann, dass da KI und digitale Zwillinge halt von Nutzen wären. Gibt es da irgendwo so ein Framework, da macht es Sinn, da gehen wir auch weiter rein, da eben nicht, dass man das hier so ein bisschen vorstellen kann, weil du hast jetzt gerade von dem Gripper an einem Roboter gesprochen. Das ist sehr handhabbar, sehr plastisch vorstellbar, zumindest für mich und ich denke auch für viele Zuhörende. Aber gibt es dort irgendwo Challenges, das noch weiter auszurollen? Und eben aber auch Bereiche, wo es Stand heute keinen Sinn macht.
Also erstmal, ich glaube, natürlich war es ein Beispiel eines hinreichend komplexen Produktes, für die es angewendet werden kann. Ne? Aber das können wir jetzt wirklich abstrahieren und auf die verschiedensten Unternehmensbereiche mit verschiedensten Produkten anwenden. Von dem Vorgehen her würde ich jetzt, glaube ich, da stellt sich bei uns weniger die Frage, gibt es Bereiche, wo es gar keinen Sinn macht? Es ist eher eine Priorisierungsfrage, wo macht es aktuell am meisten Sinn und wo können wir am schnellsten den größten Mehrwert generieren? Und das ist wirklich in den Punkten, wo wir sehen, dass die Komplexität in der Herausforderung unglaublich groß ist, wo wir vielleicht auch neue Dimensionen haben, die wir über die Teams und die Expertise in den Teams, die wir heute haben, nicht abdecken können. Hm. Ja, Stichwort Nachhaltigkeit. Das in der Skalierung zu bringen. Und eben, wo auch eine Grundlage in den, nicht nur in den Systemen vorhanden ist, sondern auch in der Datengrundlage dahinter. Aber jetzt weniger im Sinne von, sind die Daten überhaupt vorhanden? Da würde ich sagen, ist in den allermeisten Bereichen so, wir haben sehr viele Daten. Es ist eher eine Frage, sind die Daten in einer Qualität, die für die Anwendungen gerecht werden, ja, den Anforderungen dafür? Und können wir die Daten vor allen Dingen vernetzen? Also es ist mehr so eine, wir haben super viele Daten in verschiedensten Systemen. Mhm. Ja, aber um es gerade für solche übergreifenden KI-Anwendungen nutzbar zu machen, müssen die Daten zusammengeführt werden. Ja? Und der Ansatz, den wir da verfolgen, wir nennen das immer Digital Thread, ja? Also im Prinzip eine digitale Durchgängigkeit von Daten entlang der Wertschöpfungskette, wie sie ein Produkt und dessen Lebenszyklus abbildet. Und da sind wir ja, auch ehrlicherweise noch nicht in einem Idealzustand an jeder Ecke. Ja, das ist ein lebender Weg, was auch den, sag ich mal, den Span bestimmt, die Abgrenzung von dem, wo wir KI dann nicht nur bei einzelnen Use Cases anwenden können, sondern eben auch so übergreifenden Beispielen, wie ich sie gerade genannt habe. Also das ist, ich würde sagen, weniger eine Frage von, wo setzen wir es nicht ein, sondern wo haben wir den größten Sweet Spot von dieser Technologie, aber auch die grundlegenden systemischen Datenprozessvoraussetzungen, dass es nicht nur in der Theorie Sinn macht, es dort anzugreifen, sondern auch in der Praxis in einer kurzen Zeitspanne zum Fliegen kommt.
Ich habe eine generelle Frage oder eine Metafrage nochmal, um ein bisschen rauszuzoomen, vielleicht aber auch an dem Beispiel des Grippers. Stichwort AI Sustainability Paradox, weil AI, so zumindest etwaige Reports, Untersuchungen, ist natürlich äußerst energiehungrig, energieintensiv. Habt ihr im Bereich jetzt auch vielleicht am Beispiel des Gripper-Designs auch schon analysieren können, okay, wie verhält sich das ein Stück weit von der Ratio her? Wie viel Energie habt ihr dort reingesteckt, quasi da durch zu iterieren? Und kann man das in irgendeiner Art und Weise beziffern? Und vor allem, wenn man das kann und man weiß, okay, das ist energiehungriger, gibt es dort auch schon Möglichkeiten, das alles ein wenig effizienter zu gestalten? Und kümmert ihr euch darum?
Also ein riesiges Themenfeld. Und ich meine, wir haben jetzt gerade die ganze letzte Zeit darüber gesprochen, in diesem in der Konversation, wie KI für Nachhaltigkeit eingesetzt werden kann. Und deine Frage ist jetzt im Prinzip in die Richtung der andere Teil der Gleichung. Wie können wir eigentlich die Nachhaltigkeit von KI adressieren? Erstmal, da gibt's, auch das ist ja kein Status, der eingefroren ist. Der KI-Tech-Stack selber entwickelt sich ja unglaublich schnell. Mhm. Ja, also von der Hardware, von den Architekturen, von den Foundational Models und dann den Applikationen, die darauf laufen. Jetzt haben wir noch ein neues Layer mit den Agenten-Systemen. Jedes von diesen Layern trägt einen Beitrag zu dem Fußabdruck von KI. Und da sehen wir natürlich auch, dass auch neue Modelle beispielsweise auch viel weniger Trainingsaufwand und Trainingsenergie fressen, ja, wie wir so schön sagen. Und dann haben wir auch noch die Inferenz, die dazu kommt. Aber all das, also dieser ganze Tech-Stack, der wird immer effizienter. Das heißt, der Teil der Gleichung, wenn wir uns eine Gesamtbetrachtung anschauen, was der Fußabdruck von KI ist, nicht nur im Training, sondern eben auch in der Einsetzung, der nimmt immer weiter ab. Und der Bereich, den wir auf der Habenseite quasi verbuchen können, ja, der positive Beitrag, den dann die Anwendung von KI-gestützter Software für Nachhaltigkeit, wie beispielsweise an dem im Produktdesign hat, der nimmt deutlich zu. Jetzt haben wir deine konkrete Frage in Richtung, können wir das aktuell schon gegeneinander aufwiegeln an einzelnen Produkten und einzelnen Produktdesigns? Da sind wir leider noch nicht. Ja, warum? Weil es ist einfach noch nicht methodisch greifbar gemacht, wie wir das Allokationsproblem lösen. Hm. Ja, also wie allokiere ich denn den Aufwand, der an Training in ein spezifisches Modell geflossen ist, und wiege das auf, damit welche Anwendung, wurde jetzt genutzt für ein spezifisches Design. Aber selbst das Design, dieser eine Greifer, der wird ja x 100.000 Mal produziert. Und dann läuft der in super vielen verschiedenen Fabriken unter den verschiedensten Umständen. Also es ist unglaublich komplex. Und heute haben wir noch kein methodisches Framework, wie wir das standardisiert quantifizieren können, dass ich dir jetzt eine Aussage geben kann, das ist genau der Bottomline, wo nicht nur der Fußabdruck der KI-Lösung, die jetzt da zum Einsatz kommt, sondern auch der positive Impact, der damit generiert wurde, aufgewogen werden kann. Mhm. Aber auf der Metaebene gesagt, nochmal, der Fußabdruck sinkt unglaublich in seinem Fußabdruck, den er nimmt, weil es einfach deutlich effizienter wird, die Systeme. Und gleichzeitig steigt der positive Impact, weil wir einfach auch viel mehr nicht nur lernen zu verstehen, wir sind ja noch ehrlicherweise ganz am Anfang zu begreifen, was diese Technologie wirklich bringen kann und wo wir sie sinnvoll einsetzen. Und wenn du mich fragst, sind wir noch viel zu wenig dabei, sie gezielt für Nachhaltigkeits-Use-Cases einzusetzen. Ja, also wir sind alle toll und begeistert und jetzt gibt es die neueste Videogenerations-Engine. Ohne da jetzt zu politisch zu werden, aber inwiefern uns das als Gesellschaft nach vorne bringt, ja. I don't know.
Ja, das finde ich wichtig, das noch zu ergänzen. Ich bin total bei dir, dass wir gar nicht verstehen, was man da potenziell, also wir verstehen das alles noch gar nicht, würde ich behaupten, aber dass man gar nicht richtig einordnen kann, was man damit alles Gutes tun kann, aber es wird effizienter. Der Fußabdruck wird nicht kleiner, sondern weil wir, und du hast jetzt gerade angesprochen, die Videogenerierung, weil natürlich die Nutzung ja auch explodiert. Also diese Zahlen, die man zu Datacenter-Ausbau und Stromverbrauch allein sieht, das ist ja nicht effizienter, sondern es explodiert krass. Und da wird bald der Fußabdruck des Verkehrs wahrscheinlich aussehen wie ein kleiner Schuljunge. So. Und das ist tatsächlich ja super groß und philosophisch so eine Diskussion und auch ganz schwierig messbar, aber ja, was das insgesamt bedeutet in der Nutzung und wie heftig der Rebound-Effekt da wahrscheinlich ist, macht es ja auch nicht einfacher. Es geht ja eben nicht um den Berechnungsdurchlauf quasi in eurer Software einmal, was das an Zeit und Energie frisst, sondern bei der Bewertung der Technologie um das große Ganze, was man gar nicht überschauen kann.
Nee, aber ich glaube, dass das Wichtige für mich in der Diskussion ist immer, dass den Fußabdruck und auch, wie du sagst, natürlich, wir bauen Datenzentren ohne Ende. Und jetzt mit wir sage ich nicht nur wir als Siemens-Unternehmen, sondern die Industrie und die Wirtschaft. Ja. Und das heißt, der Gesamtkonsum an Energie für diese Technologie steigt immens. für mich sollte das uns aber absolut nicht davon abhalten, uns damit zu beschäftigen, wie wir diese mächtige Technologie denn sinnvoll einsetzen können. Ne, weil, wenn ihr mich fragt, wir haben jetzt so ein Frontloading an, es braucht halt einen gewissen Invest, ja, den wir gerade tätigen in diese Technologie, um sie auf einen Reifegrad zu bringen, den wir sie auch nicht nur in Piloten und einzelnen Use Cases anwenden können. Ja, und ja, ich bin absolut bei, wir sind so am absoluten Anfang davon zu verstehen, wo wir es sinnvoll einsetzen. Aber jetzt müssen wir uns mal viel mehr damit beschäftigen, wie wir es in der Breite einsetzen können. Ja, und nicht nur mal hier einen Pilot, da einen Pilot, sondern wirklich in der Breite, weil dann haben wir auch einen Return auf diesen Invest, ja, den wir da gerade tätigen. Ja, und weil dieser Investor gerade so hoch ist, ist da so viel Augenmerk drauf. Und ich würde absolut dafür plädieren, dass wir uns viel mehr damit beschäftigen, wie wir die Technologie denn sinnvoll für einen Mehrwert, ja, gesellschaftlich einwenden können. Nachhaltigkeit ist für mich ein großer Teil, natürlich, jetzt aus meiner Perspektive und Brille gesprochen, aber in so vielen anderen Bereichen auch. Ja, also ich war gestern Abend auf einem parlamentarischen Abend der industriellen Gesundheitswirtschaft, ja, allein war es so in der personalisierten Gesundheit passiert, ja, der Formulierung von neuen Medizinprodukten, Medizinbehandlungen, ja, die nur durch KI und Modellierung überhaupt möglich ist. Stichwort AlphaFold und unser Verständnis von Proteinfolding. Das wird da für mich noch viel zu wenig mit in die Waagschale geworfen, wenn wir aufwiegen, okay, was kostet uns KI und die Energie, die es frisst, und welchen Mehrwert bringt es uns?
Kommen wir zum Ende nochmal zum Produktentstehungsprozess, aber lassen wir es auf einer ganz hohen, offenen, also auf einer hohen Flugebene. Wir wissen, Vorhersagen haben eins gemeinsam, die sind grundsätzlich immer falsch, aber jetzt wollen wir trotzdem eine von dir hören in 10 Jahren. Wie sieht denn so ein Produktentstehungsprozess dann aus? Ist das, gibt es da noch den Ingenieur Timo? Also ja, bestimmt, aber also wie ist so das Zusammenspiel von Technologie und Mensch, und was wäre deine Erwartung oder Hoffnung, wie das dann aussieht?
Wie sehe ich die Rolle eines Ingenieurs, einer Ingenieurin, ja, in 10 Jahren? Ich glaube, viel mehr in der Kapazität, sich anzuschauen, was ist denn wirklich der Mehrwert, den ein Produkt generieren soll, und dann viel mehr auf einer steuernden, ja, also dass die Abstraktionslevel, auf denen wir uns bewegen, werden einfach höher. Und wir werden uns viel mehr strategischen Fragestellungen stellen und dadurch aber auch, und das ist auch ein großer Teil, der mich begeistert, auf Lösungen kommen und mal Innovationen entwickeln, die nicht mehr nur so inkrementell sind, ja, sondern die wirklich revolutionär sind. Also die mal wirklich etwas, über die unsere Vorstellungskraft hinausgehen. Konkrete Antwort, meine Vorstellung ist, wir geben das Problem vor. Hier, das ist etwas, wofür wir eine Lösung suchen. Aber was genau die Lösung ist und wie sie aussieht, allein von der physischen Dimension, von der Software, alles, was sie in Zukunft bestimmen wird, dass dieser Teil der Exploration, der Entwicklung viel mehr von KI-gestützten Systemen übernommen wird.
Sehr gut. Vielen Dank, Pina, für den Überblick in ein Thema, über das man wahrscheinlich 8 Stunden reden müsste oder so, um da wirklich an allen Stellen, weil Produktentstehungsprozesse schon ohne Technologieunterstützung und Nachhaltigkeit sind ja schon komplex genug. Vielen Dank für den Überblick, viel Erfolg, und dann schauen wir mal, wie das in 10 Jahren tatsächlich aussieht und wahrscheinlich ganz anders, als wir jetzt uns vorstellen können und diskutieren. Danke dir.
Absolut. Vielen lieben Dank für die Diskussion.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen, und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.